Talking Europe.
Talking Europe.
Talking Europe.
Talking Europe.
Talking Europe. Talking Europe. A podcast by the European Democracy Institute in collaboration with Europa Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Europa Podcast. Meine Wenigkeit ist Christoph.
Und ich bin der Manuel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute in der Folge haben wir eine Ankündigung zu machen, denn wir haben heute zwei Gesprächspartner, mit denen wir eine Partnerschaft eingehen. Das sind Boris und Berit, die wir gleich noch vorstellen wollen, und sie kommen vom European Democracy Institute am Bard College in Berlin.
So schaut's aus. Wir wollen heute zwei Dinge leisten. Erstens klären, was das European Democracy Institute ist und wie es arbeitet. Zweitens, was diese Kooperation für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer zukünftig konkret bedeutet. Bei uns ist die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ihn vielleicht schon, Professor Dr. Boris Fohrmann. Boris, du warst ja schon mal bei uns im Europa-Podcast letztes Jahr im November. Boris ist Professor für Politik am Bard College und Direktor der Abteilung für Politik. Hallo Boris, schön, dass du da bist.
Ja, hi, freut mich sehr.
Und bei uns ist auch Dr. Berit Ebert. Berit ist Expertin für EU-Recht und dort vor allem dann auch mit Schwerpunkt zum Thema Gleichstellung und Rechtsstaatlichkeit und eben auch am Bard College Berlin. Und dort ist sie auch Director of Public Programs and Strategic Initiatives. Hallo Berit, schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
So, jetzt haben wir euch vorgestellt. Jetzt steigen wir doch mal ein bisschen tiefer ein. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich denn schon, was ist denn dieses European Democracy Institute? Könnt ihr das uns einmal in einem Satz erklären? Und was zeichnet euch so besonders aus?
Wir haben uns vorbereitet.
Ja, dann bitte.
Gerade auf den einen Satz. Also das war ja die schwerste Frage. Und also von uns aus geht es besonders darum, Demokratie neu zu denken, insbesondere europäische Demokratie. Und hier liegt die Betonung auf Nachdenken.
Jetzt sitzt ihr ja beide in Berlin. Was macht denn den Standort thematisch so sinnvoll und welche Öffentlichkeit wollt ihr erreichen?
Naja, Berlin, das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist Berlin natürlich die Hauptstadt Deutschlands und Deutschland ist ein wichtiger Akteur in Europa. Wir wollen, wie Berit jetzt schon sagte, auch über europäische Demokratie und über Europa nachdenken. Also es scheint ein wichtiger Ort zu sein, wo auch viele Schnittstellen zusammenlaufen, wo viele interessante Menschen vorbeikommen, mit denen wir sprechen können, mit denen ihr sprechen könnt im Podcast. Also das ist natürlich die eine Seite. Auf der anderen Seite wird Berlin auch manchmal so ein bisschen als abgehoben und als Seifenblase wahrgenommen, die außerhalb von anderen Diskursen liegt. Also wir versuchen mit dem Institut auch breiter zu denken. Zum einen wollen wir auch auf Englisch sozusagen nachdenken, aber nicht nur. Wir wollen auch in anderen Orten in Deutschland präsent sein. Also wir haben eine Vorlesung, wir sprechen über die gleich. Die also zum Beispiel auch in anderen Städten wie Düsseldorf oder Frankfurt, aber dann auch vielleicht in Brandenburg stattfinden wird. Da müssen wir über neue Partnerschaften stetig nachdenken.
Also Europa erstreiten und darüber nachdenken und Menschen dann auch für den Diskurs gewinnen, um dann darüber nachzudenken. Das European Democracy Institute, das kann man an dieser Stelle verraten, ist ja jetzt noch nicht so alt. Wir haben jetzt Mitte Februar. Soweit ich weiß, habt ihr im Januar gestartet, offiziell, aber die Vorbereitung ging ja bestimmt schon ein bisschen länger. Wie lange seid ihr denn schon in der Vorbereitungsphase dran gewesen an diesem Institut?
Also, ich habe im Januar 23 am Bard College angefangen und einer der ersten Menschen, die ich getroffen habe, war Boris. Und wir haben uns sozusagen sofort auf dieser Ebene Demokratie, europäische Demokratie verstanden und haben gesagt, da müssen wir irgendwas machen. Und jetzt nochmal zurück auf das, was Boris vorhin gesagt hat mit Berlin. Also wir saßen natürlich in Berlin, auch das Bard College sitzt in Berlin, nicht ohne Grund. Und man hat hier eben durchaus einen tagespolitisch aktuellen Diskurs und es passiert ja wahnsinnig viel. Und ich hatte deswegen am Anfang auch gesagt, mit Blick auf Nachdenken, wir wollen nachdenken und wir wollen über diesen tagespolitischen Diskurs hinausgehen. Und uns war eben wichtig, dann auch zu überlegen, also wie kommen wir überhaupt zu diesem tagespolitischen Kurs, Diskurs? Wie kommen wir zu den aktuellen Themen und was steckt dahinter? Was steckt hinter diesen demokratischen Überlegungen? Was macht Demokratie überhaupt möglich? Und warum sind das jetzt gerade die Probleme, die wir diskutieren? Also jenseits von, oh, wir müssen mit der NATO stärker zusammenarbeiten und unseren Verteidigungshaushalt erhöhen. Was heißt es denn? Also und warum hängt es vielleicht mit Geopolitik und Demokratie irgendwo zusammen? Und da kommen Boris und ich aus einem ähnlichen Hintergrund, aus der Politikwissenschaft, und gleichzeitig sitzen wir am Bard College und haben hier mit vielen anderen Disziplinen zu tun und wollten sozusagen dann auch über den Tellerrand hinausdenken. Und die Planung hat dementsprechend natürlich auch lange gedauert. Wir werden sicherlich gleich noch über die Programme sprechen, die das Institut beinhaltet. Aber das war natürlich durchaus arbeitsintensiv mit der Gewinnung von Partnern, mit der Überlegung, wie passt es am besten ins College. Wir hatten eingangs gesagt, wir wollen die auch jüngere Menschen mitgewinnen, die Studenten mitziehen. Wir wollen auch Schüler mitgewinnen. Wie machen wir das am besten? Und das braucht da einfach einiges an Vorbereitungszeit. Und auch die Frage natürlich, wie greifen die Programme letztlich ineinander?
Jetzt hast du ja schon von einigen Organisationen gesprochen oder Zielgruppen gesprochen, die ihr im Blick habt. Was sind denn so die Bedingungen, wenn man mit euch, dem European Democracy Institute, kooperiert oder als Zielgruppe wahrgenommen wird?
Also eigentlich gibt es da keine Bedingungen. Ich
Okay.
glaube, was uns vereint und was auch Berit und mich da zusammengeschweißt hat von vornherein, war, dass wir Überzeugungstäter sind, dass wir Interesse an der Sache haben und dass wir es wichtig finden, nicht nur sozusagen intellektuell abgehoben, entfernt über Demokratie und die Krise der Demokratie nachzudenken und eigentlich nur sozusagen im akademischen Kreis darüber zu sprechen, sondern dass breiter zu machen und auch über Europa nachzudenken. Ich meine, Europa ist in aller Munde, wenn es um Verteidigungsfragen geht, wenn es ums Militär geht. Aber was so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, ist die ganze Frage, naja, was verteidigen wir hier eigentlich oder wen verteidigen wir oder warum sollten wir uns vielleicht anders aufstellen geopolitisch? Also zum einen beinhaltet es natürlich die Frage, was ist denn die Bedrohungslage, aber auch, was passiert denn, wenn wir jetzt mehr Ressourcen, Kapazitäten bündeln in Europa und gleichzeitig aber national verstärkte nationalistische Diskurse sehen und so weiter? Wie kann man da Europa zusammenhalten? Also das sind eigentlich die Gründe, warum wir das angestoßen haben. Und die ganzen Programme, die sich so entwickelt haben über die Zeit, sind eigentlich aus der Denke entstanden. Und so gilt es dann auch für Leute, die an uns herantreten wollen oder mit uns zusammenarbeiten wollen. Also ich glaube, es geht vor allem um gemeinsames Interesse an diesen Fragen. Und vielleicht noch eine Sache. Wir sind zwar Politologen, wir versuchen das Ganze aber eben nicht nur politikwissenschaftlich zu denken. Also es geht uns nicht nur um Institutionen und Vetos in verschiedenen Abstimmungen und so weiter und so fort, sondern was sind denn die ökonomischen Voraussetzungen, dass Demokratie funktionieren kann? Da denken wir über Ungleichheiten beispielsweise nach oder Konzentration von Macht oder Responsivität von Systemen. Was sind die kulturellen Voraussetzungen von Demokratie, aber eben auch, was sind die geopolitischen Voraussetzungen? Also wir versuchen, Demokratie breit zu denken, und das Ganze dann auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Es wird ja sehr oft diskutiert, wie schützen wir Europa und wie verteidigen wir das. Ich finde es aber eben auch ganz wichtig, und das ist auch als Teil dieses Institutes, sehe ich das persönlich. Also warum überhaupt? Denn Europa hat jetzt schon meiner Meinung nach durchaus einen Moment, und zwar durchaus einen Moment mit vielen Chancen angesichts der Gefahren, die es gibt. Und es hat schon quasi ein Alleinstellungsmerkmal in den Werten, die es vertritt. Und es ist nicht nur das Wie, es ist vor allen Dingen auch das Warum und ein Warum und Gründe, auf die wir durchaus stolz sein können, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, wenn man das hört, dann seid ihr wirklich sehr breit aufgestellt, was das Demokratiedenken und Verstehen angeht. Lieber Boris, vielleicht in einer Minute, was ist aus deiner Sicht, aus deiner Forschungsperspektive ein zentraler Treiber demokratischer Spannungen, den vielleicht viele auch unterschätzen?
Naja, ich glaube, das Problem ist, dass wir vor allem so eine Kakophonie von verschiedenen Stimmen haben. Es gibt ganz verschiedene Interpretationen, was jetzt genau der Grund ist, dass die Demokratie in der Krise ist. Als es 2015, 2016 so losging mit Brexit und Trump, da dachte ich aus meiner Warte, naja, das hat eindeutig mit Ungleichheiten zu tun, mit ökonomischen Ungleichheiten und dadurch auch mit politischen Ungleichheiten, dass also bestimmte Kreise in der Politik nicht mehr auf Bevölkerung hören. Da ist ein Disconnect, da ist irgendwie ein Bruch entstanden und es scheint ein Legitimitätsproblem zu sein. Ich würde sagen, um das sozusagen auf einen Punkt zu bringen, die Systeme, die wir demokratisch nennen heutzutage, sind entstanden mit der Industrialisierung. Ich will jetzt nicht super weit ausschweifen, aber wir sprechen hier von Staaten, die demokratisch gemacht wurden seit dem 19. Jahrhundert. Da ist eine bestimmte Software entstanden, wie man sozusagen einen Staat demokratisch macht. Der passt aber nicht mehr so ganz auf die gegenwärtigen Realitäten. Die Industrialisierung ist vorbei. Wir haben jetzt eine Art entweder globale Industrialisierung oder Postindustrialisierung in manchen Kontexten. Deswegen sind die Arbeiterklassen zerfallen, ist die Mittelklasse abgesetzt und abgesackt. Und dadurch haben wir ein Legitimitätsproblem. Ich finde, dass der Diskurs häufig stattdessen in Identitätsdiskurse schwappt. Also, dass man darüber spricht, wer gehört überhaupt dazu? Wer ist sozusagen Teil der ethnischen Mehrheit? Und das passiert auf der extrem Rechten, das passiert aber auch auf der postkolonialen Linken, wo auch so ein Ureinwohner-Diskurs entstanden ist, so ein Indigenitätsdiskurs, der Gruppen auch als stabil über die historische Zeit denkt. Und statt also sozusagen Gesellschaft als offen zu denken, verschränken wir uns immer mehr so auf kleine politische Gemeinschaften. Und ich glaube, das ist letzten Endes ein großes Problem. Das war jetzt mehr als eine Minute und es waren auch viele Gedanken. Wir können die gerne auch noch auseinanderfächern, aber es ist ein bisschen schwer, mehrere Jahre sozusagen wissenschaftliche Arbeit so in einen halben Satz zu packen.
Aber
Nee,
dafür haben
also
wir ja auch das Podcast-Format, um dann auch hier die Gedanken auch an anderer Stelle nochmal auszuführen. Ich würde gerne aber, Berit, dich auch nochmal zu diesen Thematiken reinholen. Ich habe es ja schon gesagt, du beschäftigst dich ja auch mit dem Rechtsstaat und dann auch mit Genderfragen. Und da ist ja auch immer inhärent die Frage der Machtverteilung und wer darf mitbestimmen und wie sieht die zukünftige Gesellschaft aus? Wenn du aus deiner Forschung und deiner Lehre drauf schaust auf die aktuelle Situation, wie nimmst du das wahr? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich würde fast daran anschließen, an das, was Boris gesagt hat, auch sozusagen zu diesen Identitätsthemen. Das ist natürlich ein Thema, was nah an meiner Forschung liegt und was ich auch nicht ignorieren kann. Was ich aber jetzt natürlich sehe, und deswegen finde ich gerade auch, also sozusagen der Link zwischen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gender, ich finde das wahnsinnig wichtig vor dem Hintergrund, wenn wir uns europäische Staaten wie Ungarn und Polen angucken, wo von Gender Ideology, also Gender Ideologie gesprochen wird, was einfach falsch ist. Und der Rechtsstaat und die Demokratie, wir hatten unser Demokratieinstitut eröffnet am 28. Januar mit dem Fritz-Stern-Preis für demokratische Errungenschaft oder Engagement. Und Herr Voskuhle hat so schön gesagt, Demokratie ist, wenn die Minderheit zur Mehrheit werden kann. Und das hat bei mir Resonanz geschaffen und damit sozusagen würde ich auch in diese Frage einsteigen und das wird auch länger als eine Minute. Das Problem, was ich eben jetzt sehe mit Blick auf den Vorwurf der Gender Ideology, ist, dass eben genau das vorgeworfen wird. Hier gibt es sozusagen, ihr macht nur eures und wir machen aber gleichzeitig nur unseres. Und dann wird es sozusagen ein Kampf von zwei Positionen. Das ist es aber überhaupt nicht. Also eine Gleichstellungsthematik sagt ja nichts anderes als, wir würden gerne auch davon Teil sein. Und das ist ja letztlich auch das, was eine Demokratie möglich machen soll, den Diskurs mit so vielen mö Menschen wie möglich. Das ist schon ein simples Managementprinzip. Rede mit den Menschen und die Entscheidungen am Ende werden sozusagen von deutlich mehr Menschen mitgetragen. Das heißt, für mich ist hier Gender Equality oder Gleichstellung, das ist nicht irgendein ideelles Blabla, sondern das ist was relativ Konkretes, um eine stabile und langfristige gesellschaftliches Zusammenleben möglich zu machen, auch auf dem wirtschaftlichen Zweig sozusagen. Beispiel die homosexuelle Ehe oder die Ehe für alle. Keiner, der sich dafür einsetzt, sagt ja, wir wollen auf einmal nur das Homosexuelle heiraten. Sondern die Ehe gibt es und alle können sie haben und das wird eben falsch verkauft. Und deswegen halte ich dieses Thema für wahnsinnig wichtig in dieser in dieser Trilogie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Gleichstellung.
Jetzt sind wir ja schon relativ eingetaucht, relativ tief eingetaucht, wenn man das so sagen kann. Meine Frage wäre vielleicht noch, wie organisieren wir denn Debatten, dass wir nicht nachher nur bei Diagnosen stehen bleiben, sondern dass wir das auch vielleicht nochmal umgesetzt bekommen, was wir dann aus den einzelnen Forschungsrichtungen rauskriegen?
Ja, das ist die große Frage, ob da die Lösung ist, Menschen aus der Praxis einzuladen. Das tun wir sicherlich auch in den verschiedenen Formaten. Aber für uns geht es tatsächlich darum, nicht wie sozusagen im medialen Takt alle 2 Wochen eine neue Kuh durchs Dorf zu treiben und sozusagen aufgeregt, empört über Sachen zu diskutieren, sondern uns Zeit zu lassen und ein bisschen Abstand nehmen zu können und im breiteren Kontext drüber nachzudenken, was denn eigentlich die Errungenschaften sind, die wir da verteidigen möchten. Also Demokratie wirkt manchmal viel zu kompliziert als Konzept. Und letztlich geht es ja um Freiheit und um Gleichheit und um Solidarität und es geht um bestimmte Werte, die uns wichtig scheinen und die auch mit der Moderne zusammenhängen. Und das kann man wahnsinnig aufgeblasen formulieren, aber es geht ja auch darum, dass man seine Meinung öffentlich sagen kann, dass man seine Religion ausüben kann und so weiter. Und eine Debatte darüber, was sozusagen privat zu geschehen hat und was öffentlich verhandelt werden muss und inwiefern die Bevölkerung und auf welche Weise sie einbezogen wird bei Entscheidungen über die Zukunft. Und dann kann man natürlich sagen, ja, wir brauchen neue Formate und da gibt es verschiedene Experimente, zum Beispiel auch, das heißt auf Englisch Sortition. Die Idee ist, dass man per Los sozusagen diese Bürgerräte einführt. Da gibt es ja verschiedene Experimente, die schon auch tatsächlich existieren. Aber ich glaube, es geht jetzt gar nicht unbedingt darum zu sagen, wir formulieren jetzt Politikvorschläge und die müssen dann umgesetzt werden. Also wir schreiben keine Policy Briefs. Das ist auch ein Unterschied, glaube ich, vom Demokratieinstitut, das wir hier machen, zu einem normalen Think Tank. Also wir wollen über die Debatten inhaltlich nachdenken und nicht sozusagen ein Politikpapier vorlegen, das wir dann irgendeinem Politiker geben können, der das dann einbringt. Das ist sicherlich auch wichtig und vielleicht kommt es auch irgendwann dazu. Ich will es auch nicht ausschließen, aber das ist nicht vorrangig die Aufgabe, die wir hier für wichtig erachten. Eher den Austausch mit Schülerinnen und Schülern, mit Studenten, mit der Bevölkerung in Berlin, mit der Öffentlichkeit.
Also ich glaube auch, dass gerade dieser Austausch mit SchülerInnen und Studenten wahnsinnig wichtig ist, weil das ist dann ja die nächste Generation, die sozusagen diese Gedanken umsetzt. Und sicherlich ist einer der schönsten Aspekte hier am Bard College Berlin ist die Lehre und der direkte Kontakt mit den Studierenden. Und man kann dort eine ganze Menge an- und ausrichten. Und das versuchen wir sozusagen in dieses Demokratieinstitut auch mitzunehmen. Und durch die Programme hinweg haben wir den Input oder die Teilnahme von Studierenden und von SchülerInnen. Und das sehe ich auch als durchaus als eines der Alleinstellungsmerkmale an, diese Nahbarkeit zu dem Ganzen. Auch jetzt bei dem Democracy Award zum Beispiel, wo eben dann entsprechend Studierende mit dabei waren. Und das, also wir haben da schon ein paar Formate, die wir durchaus vorweisen können.
Ich würde auch sagen, wir machen das ideologisch offen. Wir möchten uns da nicht vorlegen auf irgendeine Doktrin vorfestlegen, sondern es geht um den Austausch von Ideen. Jetzt hat Berit gerade gegendert, und da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Auffassungen zu, ob man das machen sollte und wie auch immer. Aber ich finde genau, dass wir solche Hot-Button-Issues vermeiden sollten, dass wir nicht uns aufhängen dran, wie jemand was ausspricht oder dass wir da immer wieder in dieselben Positionen verfallen, sondern dass wir einfach versuchen, damit mit offenem Visier sozusagen aneinander zu geraten und den Streit auszuhalten und dann zu versuchen, darüber nachzudenken, ja. Wie kommen wir jetzt hier zu einem Kompromiss? Der Kompromiss ist es ja erst, das ist ein Witz, den ich sehr gut finde. Ein Kompromiss ist es ja erst, wenn alle enttäuscht sind. Und das ist die Grundlage von Demokratie. Das ist also schon, sagen wir mal, ein relativ unstabiles Fundament, um ein politisches System aufzubauen. Aber deswegen geht es auch darum, da in den Austausch zu gehen.
Gut, vielen Dank, dass ihr uns einmal habe teilwerden lassen an eurer aktuellen Forschung und Arbeit und auch den Gedanken, die quasi zu dem heutigen Tag geführt haben und auch quasi das EDI aus der Taufe gehoben haben. Wenn wir mal einmal auf die Webseite schauen, die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, da sehen wir ja auch diesen Instrumentenkasten oder diese Dinge, die ihr schon vorbereitet habt, wie Bere das auch schon angeteasert hat. Ihr habt da unter anderem vier Working Groups. Könnt ihr uns einmal kurz erklären, was ihr mit diesen Working Groups bewerkstelligen wollt, was so die Vorhaben sind? Und wir gehen dann auch nochmal einzeln auf die Working Groups ein, die ihr speziell betreut. Aber vielleicht könnt ihr uns einmal die Idee dahinter vermitteln.
Das Institut besteht eigentlich aus drei Dingen. Also zum einen Forschung, das sind die Working Groups, sage ich gleich was zu. Dann eine Art Bildungsarbeit, das ist vor allem die Democracy School. Das sind verschiedene Teilaspekte, die da zusammenkommen, die eben mit Universitäten und Schulen und so weiter zusammengehen. Und dann Öffentlichkeit, wo auch ihr zugehört und der Europa-Podcast und was wir hier gemeinsam planen, aber auch ein paar andere Sachen. Also die Working Groups, da haben wir vier Stück. Das sind Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt, die da zusammenkommen, die sich regelmäßig treffen, die gemeinsam Texte besprechen, was man halt so unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern macht, die sich auseinandersetzen mit bestimmten Fragestellungen. Eine Gruppe, die ich leite, heißt Democratizing Globalization. Berit leitet die Gruppe Central Asia in Europe in the World. Dann haben wir eine Forschungsgruppe, die heißt Democracy in Question und eine, die heißt Sustainability and the Public Good. So, und was wir da versuchen abzubilden, ist genau diese Breite, die eben versucht, Demokratie nicht nur institutionell zu denken. Bei meiner Working Group, vielleicht sage ich das gleich im Anschluss, der Fokus vor allem darauf, wie kann man überhaupt demokratisch regieren angesichts der Globalisierung? Also, was bedeutet das? Auf welcher Ebene muss man eigentlich demokratisch regieren? Was bedeutet das lokal, kommunal? Was bedeutet das nationalstaatlich? Aber was sind vielleicht auch Fragen, die man gar nicht mehr auf der Ebene des Nationalstaats anpacken kann? Also zum Beispiel Klimawandelfragen, globaler Terrorismus, Sicherheitsfragen, Fragen des Handels. Das sind ja alles Dinge, die nicht von einzelnen Nationalstaaten allein gemanagt werden können. Und ja, in der Gruppe kommen wir zusammen zu diesen regelmäßigen Treffen online, weil die Leute ganz verstreut in der Welt auch sind, nicht nur in Europa übrigens, also in Italien haben wir einige, in Frankreich, in England, aber auch beispielsweise auf den Philippinen oder in Südamerika oder in den USA. Also das sind in dieser Gruppe um die 15 bis 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Jetzt nächste Woche, wenn wir das nächste treffen, da besprechen wir die Federalist Papers. Also da wird es ein bisschen ideengeschichtlich. Da denken wir darüber nach, ja, wie hat denn die USA überhaupt das, wie sind die das angegangen, verschiedene Staaten zusammenzubringen? Das waren ja 13 souveräne Einzelstaaten im 18. Jahrhundert. Und wie hat man sich behaupten können gegen das britische Empire, gegen das französische Empire? Und da sind ja vielleicht auch Lektionen enthalten für Europa, das auch aus verschiedenen Einzelstaaten besteht, die auch eigene Interessen haben. Also das ist jetzt vielleicht mal ein kurzer Aufriss dessen, was wir da in der Democratizing Globalization Working Group machen.
Wie hat man sich das vorzustellen? Sitzen da nur Professoren drin oder auch andere Wissenschaftler oder auch vielleicht Leute aus der Politik? Und wie häufig trefft ihr euch so ungefähr?
Also wir treffen uns alle 2 Monate. Wir sind vor allem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber nicht nur sozusagen die Grauhaarigen, sondern wir haben auch ziemlich junge Leute mit bei. Also wir haben einige Doktorandinnen, Doktoranden, auch Leute, die noch im Master sitzen, vereinzelt. Wir laden uns ab und zu Expertise ein oder Menschen, die sich mit dem Thema besonders gut befassen. Das kann auch manchmal jemand aus der politischen Praxis sein. Häufig ist aber so, dass wir sagen, naja, wir haben ja hier spannende Leute, die ein Teil davon sind und die geben dann den Anschub. Beispielsweise meine Kollegin oder unsere Kollegin Eva Atanasoff hat über die Federalist Papers geschrieben, gelehrt und die wird so einen ersten Impuls geben dann in der Stunde und dann sprechen wir drüber. Ähnliches haben wir gemacht, als wir über Hannah Arendt gesprochen haben oder über Globalisierung. Also da nutzen wir vor allem die verschiedenen Kompetenzen im Raum, im virtuellen Raum. Das sind auch eben Philosophen, Wirtschaftswissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Geografinnen, Soziologen, Politologen. Ich versuche nicht zu gendern. Genau, also
Und
da
wir
versuchen
reden
wir Vorwand
trotzdem
bei
noch
der Stelle.
miteinander.
Das ist schön. Das ist schön zu sehen. Okay, danke für den Einblick in eure Arbeitsstruktur, gerade auch in deiner Working Group, Boris. Berit, wir wollen dich natürlich dann auch noch dazu hören, was in deiner Working Group so passiert. Bitte, wenn du es einmal
Okay.
ausführen möchtest, sehr
Ja, sehr
gerne.
gern.
Ja.
Sehr gern. Also Europe and Central Asia in the World, Europa und Zentralasien in der Welt, kam quasi zustande aufgrund eines Besuches von mir in Bischkek, wo ich dort an der amerikanischen Universität war und mich mit Fakultät ausgetauscht habe und der gleichzeitigen Lektüre von Nachrichten. Also ich habe quasi darüber gelesen, dass die Europäische Kommission Zentralasien als Schwerpunkt mehr und mehr betrachtet und dort sozusagen Wirtschaftsbeziehungen aufbauen möchte. Und wir haben in der Uni uns darüber ausgetauscht und kamen quasi zu der Erkenntnis, dass man vielleicht mal darüber nachdenken sollte, wie sowas aufgebaut wird. Und die Europäische Union ist nun mit ihrer supranationalen Struktur ein Spezialfall von internationaler Zusammenarbeit. Und da kamen dann natürlich Fragen wie, was heißt das denn für die rechtliche Struktur einer möglichen wirtschaftlichen Kooperation in Zentralasien? Was heißt das für Gender Equality? Was heißt das für demokratische Strukturen? Gerade wenn es eben darum geht, welchen Zugang habe ich zu dem Markt? Und das klingt jetzt sehr, sehr ökonomisch, was ich sage, aber das ist es einfach nicht. Gerade wenn wir uns überlegen, wie die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1951 gegründet wurde. Ja, das klang alles wahnsinnig ökonomisch und wir zählen irgendwie unsere Stahlproduktion einmal durch, war es aber nicht. Denn das Ziel war ja, nachhaltig Frieden in Europa zu schaffen. Und da kam dieser solidarische Gedanke hinzu, wir müssen irgendwie zusammenarbeiten und wir müssen uns verstehen. Und so ist dann langfristig ein friedvolles Zusammenleben möglich. Und ausgedrückt in den Werten des gemeinsamen Marktes, was, und da kommt jetzt die Rechtsstaatlichkeit hinzu, der gemeinsame Markt mit mit seiner Freizügigkeit, also auch ich darf wohnen, wo ich möchte, ich darf arbeiten, wo ich möchte, und da dürfen mir keine Hindernisse in den Weg gelegt werden. Das ist das Recht eines jeden EU-Bürgers. So. Ja, das ist aber in Zentralasien jetzt gerade noch nicht so. Und dann haben wir sozusagen die Fragen, und was machen wir jetzt mit der Gleichstellung? Wir haben jetzt gerade vor dem Europäischen Gerichtshof einen Fall verhandelt. Da geht es um eine Transfrau aus Bulgarien, die in Italien lebt und die gerne in ihrem Pass ihr Geschlecht ändern möchte. Ja, warum? Also geht natürlich nicht in Bulgarien, so ist einfach nicht möglich. Wie man geboren ist, ist man geboren. Was um alles in der Welt hast das jetzt mit Wirtschaft oder Demokratie zu tun? Naja, die gute Frau lebt in Italien, die möchte dort vielleicht auch Bildung genießen und sich irgendwie mal an einem Unikurs einschreiben und da muss man das Geschlecht angeben. Und dann kommt sie vor die Uni, kommt sie zur Uni und dann wird sie komisch angeguckt, weil das irgendwie nicht zusammenpasst. Wir können hier Beispiel in Deutschland, das ist kein aktueller Fall, aber wenn sie jetzt zum Beispiel in Deutschland wäre, man kann in Deutschland ja bei Kommunalwahlen mitwählen, wenn man europäischer Bürger ist und oder Bürger der Europäischen Union. Ja, und da zeige ich meine Ausweisdokumente vor und das passt auf einmal alles nicht mehr zusammen. Hier ist direkt sozusagen meine Pflicht als demokratischer Bürger, nämlich das Mindeste, also zu Wahlen zu gehen, davon betroffen. Insofern, das hängt alles zusammen und wir haben uns dann eben mit den KollegInnen zusammengetan und haben gesagt, wir erforschen das gemeinsam und versuchen voneinander zu lernen. Also auch zu sehen, wie zum Beispiel Gender Norms, also das Normative, die tagtäglichen sozialen Realitäten, die uns umgeben, wie sieht das dort aus, wie sieht das hier aus? Und am Ende sieht es irgendwie dann meistens alles sehr gleich aus. Und das wollen wir sozusagen hervorheben.
Vielleicht noch ganz kurz, die Arbeitsgruppen sind auch der Elfenbeinturm. Ich möchte den nicht sozusagen ganz in Abrede stellen. Es ist auch wichtig, dass wir da so uns ein bisschen zurückziehen können und diskutieren können. Aber die Idee ist schon, dass wir damit auch an die Öffentlichkeit letzten Endes gehen. Deswegen ja auch die Zusammenarbeit mit euch, auch mit dem Democracy Seminar. Die Tagungen, die wir mit diesen Gruppen machen, die haben auch immer ja, auf Englisch sagt man Public Facing Panel, also ein Event, bei dem man mit der Öffentlichkeit, das man für die Öffentlichkeit zugänglich macht. Was wir auch machen in diesen treffen, ist über Lehrinhalte nachzudenken, also über Kurspläne und Texte, die wir lesen können und über die wir nachdenken sollten. Also das hat eine Komponente, die durchaus dann auch relevant sein möchte. Wir machen das nicht nur, weil wir das irgendwie super spannend finden, sondern es geht natürlich auch darum, dann mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu kommen.
Also ich
Jetzt hat
glaube, das ist auch das, sozusagen diese verschiedenen Programmkomponenten von Forschung, Öffentlichkeit und Studierenden, das zieht sich durch dieses Institut hinweg. Und wir haben das auch in unserer Europe and Central Asia in the World Working Group, wo wir natürlich gemeinsam forschen. Die Forschungsergebnisse müssen aber auch raus. Und zum einen müssen sie, und das steht auch außer Frage, sie müssen auch akademisch raus. Das bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich sozusagen nur Zeitungsartikel schreibe. Das heißt also, wir haben zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit dem Eastern Journal for European Studies. Da wird es dann ein Special Issue geben und wir werden dann dort veröffentlichen. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Zusammenarbeit mit dem Frauenzentrum Paula Panke hier um die Ecke. Wo dann eben die Forschungsgruppe hingeht und sich direkt mit Betroffenen austauscht und das auch dann sozusagen auf Deutsch und verständlich und alles. Und eine andere Komponente ist dann tatsächlich auch die Entwicklung eines gemeinsamen neuen Seminars, wo dann die Studenten auch zusammengebracht werden sollen, sowohl in Bischkek als auch in Berlin.
Also das Globale mit dem Lokalen verbinden. Also,
Genau.
und damit haben wir auch schon die große Schnittmenge hier mit dem Europa-Podcast, dass wir eben auch europäische, ja, Situationen, Institute und Vorgänge natürlich auch verständlich erklären wollen. Und deswegen passt das, glaube ich, auch sehr gut. Und ich danke euch beiden für die Erklärung, denn die Output-Frage wäre natürlich die Frage gewesen, die sich jetzt angeschlossen hätte. Die habt ihr dann schon beantwortet. Vielen Dank dafür.
Genau, kommen wir mal noch zu anderen Formaten, die ihr habt, wie dem Hannah Arendt Lecture oder der Democracy School oder dem Fritz Stern Award, wurde eben schon angesprochen. Was ist jeweils hier die Funktion und ja, wie kann man das auch kulturell darstellen und wie zahlt das auf demokratische Kultur ein?
Also ich glaube, das spielt wieder in diesen von uns schon angesprochenen Ansatz der Verbindung verschiedener Zielgruppen und hinein. Die Hannah Arendt Lectures, das ist letztlich eine Vorlesungsreihe, wo wir natürlich auch ExpertInnen bringen wollen, die nicht nur in unserem unmittelbaren Dunstkreis sind. Und die wollen wir verfügbar machen. Also das wird groß, öffentlich, jeder kann kommen. Und das müssen aber nicht nur Politikwissenschaftler sein. Das kann eben durch die Disziplinen hinweg. Und wenn ich einen Künstler habe, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann gerne auch das. Also sozusagen, da soll nichts ausgeschlossen werden. Das Ganze natürlich eben auch vor dem Hintergrund, also warum Hannah Arendt? Hannah Arendt war sozusagen eine zentrale Figur im Barth-Imperium und ihr Ehemann Heinrich Blücher hat das sogenannte Core Curriculum, also so eine Art Grundstudium, das man bei uns absolvieren muss, entworfen. Und also beide waren sozusagen sehr nah am Bard College dran. Und natürlich ist Hannah Arendt eine der Denkerinnen, die sozusagen thematisch passt.
Und Hannah Arendt ist immer noch sehr nah am Bard College dran, weil sie begraben liegt auf dem Campus vom Bard
Ja.
College in New York. Also das ist eine sehr enge Verbindung sozusagen
Sie
mit dem
wird auf alle Ewigkeiten sehr nah dran bleiben. So. Und die Democracy School ist das Programm, was mit Blick auf die jüngeren Kohorten entworfen wurde. Hier bringen wir Studierende mit SchülerInnen zusammen in Form von nachgestellten politischen Debatten, zum Beispiel bei der NATO oder beim Europäischen Rat, wo aktuelle politische Themen oder die eben wirklich gerade besprochen werden, von den Studierenden diskutiert werden und dann ja, je nach Outcome sozusagen analysiert werden.
Ja, das ist auch ganz spannend. Also vielleicht kennt der ein oder andere diese Model United
Ja.
Nations. Das ist so eine Art Rollenspiel letzten Endes, wo ein bisschen verständlich gemacht wird, wie die Institution funktioniert. Und Berit hat jetzt mit ihrem Kurs und eben mit Berliner Schulen schon den Europarat mal auf ähnliche Art und Weise eine Entscheidungsfindung danach gestellt, einfach um verständlich zu machen, was da überhaupt passiert. Und mit der Atlantischen Gesellschaft zusammen haben wir im Dezember vergangenen Jahres zum ersten Mal das Model NATO durchgeführt, Mini Model NATO. Das ist eigentlich eine Veranstaltung, die organisiert eine Gruppe von jungen, engagierten Menschen schon als dreitägiges Event. Aber jetzt war die Idee sozusagen, wie kann man das auf einen Tag reduzieren und wie kann man da verschiedene Universitäten in Berlin zusammenbringen? Also es waren Leute von der Freien Universität, vom Bard College Berlin und auch von der Atlantischen Gesellschaft selbst, die da so einen Krisenfall, der leider auch sehr nahe sozusagen an der Realität war, durchgespielt haben. Und auch das nochmal ist natürlich eben genau die geopolitische Dimension, die Grundlage, die wichtig ist, damit Demokratie überhaupt existieren kann.
Das hat sich auch die Zusammenarbeit mit den Schulen, das hat sich als großartig erwiesen, dass Talent sich in PolitikerInnen hineinzuversetzen und das jeweilige Land zu vertreten, das war unglaublich. Also das hat auch wirklich, das hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Und das zwingt natürlich immer die jeweiligen anderen, sich auch mit der gegenteiligen Position auseinanderzusetzen. Und da ist wieder dieser Gedanke des Nachdenkens und des Durchdenkens auf unglaublich praktische und spielerische Weise. Und das, also was sozusagen den Studierenden wie auch den Professorinnen unglaublich Spaß gemacht hat. Der Fritz Stern Award wurde zusammen mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften entwickelt. Das gemeinsame Ziel war hier, Menschen sichtbar zu machen, die sich um die Demokratie verdient gemacht haben. Und also, und das eben jenseits von diesem, von unserem akademischen normalerweise Ansatz, den wir normalerweise vertreten, einfach zu sagen, okay, hier sind sozusagen Gesichter der Demokratie zu denen man aufschauen kann. Und auch da wieder dieser Aspekt von der öffentlichen Zugänglichkeit, der Zugänglichkeit von SchülerInnen, von Studierenden, von uns selber, also da sieht man schon wieder, wie die Programme sozusagen ineinander greifen und auch sozusagen mit der potenziellen Möglichkeit, dass natürlich die jeweiligen SprecherInnen bei euch im Podcast auftreten oder bei uns mal einen Vortrag halten oder in ein Seminar kommen. Also die Programme bedingen sich schon gegenseitig.
Also was ich bei diesem Fritz-Stern-Preis auch erstaunlich fand, war, dass es gar nicht so einfach ist, Leute zu finden, die sich für europäische Demokratie einsetzen. Jetzt mal abgesehen von euch. Aber es ist, wenn man so drüber nachdenkt, wer könnte so einen Preis denn überhaupt erhalten? Die meisten Leute denken ja trotzdem national über Demokratie nach und nicht europäisch. Und dann ist irgendwie der Kreis derer, die man da überhaupt in Erwägung zieht, plötzlich ganz schön klein, also und darum geht es auch. Also sozusagen die Leute hervorzuheben, wie Bert gesagt hat, die das tun. Aber es geht natürlich auch um Leute, die sich national für Demokratie eingesetzt haben. Das ist jetzt kein Ausschlusskriterium.
Wenn ich jetzt Lehrkraft bin in Berlin oder woanders und höre diesen Podcast und denke, so eine Simulation hätte ich auch gerne mal an meiner Schule, wäre das was, dass ich mich dann bei euch melde oder
Absolut,
ja?
absolut. Das würden wir absolut machen. Wir haben auch in der ersten Runde sind wir sogar dann in die Schulen gegangen und haben quasi einmal kurz die Europäische Union unterrichtet. Das heißt, es haben die TeilnehmerInnen des Seminars haben die wichtigsten Aspekte den SchülerInnen unterrichtet und danach wurde dann die Debatte des Europäischen Rats umgesetzt.
Okay, gut, dann hier der Shoutout für alle, die das hören und Interesse haben, dass Berit und Boris mal vorbeikommen. Dann meldet euch gerne bei uns oder direkt dann bei den beiden.
Genau, und wir wollen das natürlich auch mit dem Europa-Podcast begleiten, denn wir wollen ja diese Debatten dann auch transformieren oder in der Translation für jeden zugänglich machen und wollen natürlich da auch dann drüber berichten. Jetzt kommen wir mal zur Medienpartnerschaft für die Hörerinnen und Hörer, Manuel.
Ja, genau. Also 2026 steht ja quasi immer noch vor der Tür und wir sind ja seit letzten Herbst im Gespräch, dass wir hier euch unterstützen in den Aufgaben und den Zielen, die ihr euch selbst gesteckt habt. Und wir sind natürlich sehr geehrt, dass ihr an uns gedacht habt als Medienpartner. Aber vielleicht könnt ihr uns auch noch mal sagen, was ihr denn gerne im Podcast hören möchtet. Ich meine, wir haben darüber schon gesprochen, aber vielleicht könnt ihr einmal die Wünsche äußern, damit dann auch unsere Hörerinnen und Hörer dann auch so eine Vorstellung bekommen, wen wir vor die Mikros ziehen und was dann auch vielleicht zu Weihnachten dann bei der Jahresrückschau, was ihr da ja im Podcast hören wolltet.
Ja, oder was zum Beispiel auch ein gutes Signal aus der Community wäre.
Richtig.
Naja, eigentlich geht es darum, das eben zu verbinden, was wir in den verschiedenen Programmen machen und dem eine Stimme zu verleihen. Ich hatte jetzt als Fußnote noch vorhin schon aus dem Democracy Seminar angesprochen. Macht das Ganze in Schriftform. Also das ist sozusagen eine globale Zusammenarbeit auch mit der New School in New York. Da können Menschen, die sich mit Demokratie auseinandersetzen, kurze Artikel schreiben. Aber was wir mit euch vorhaben, ist eben das Ganze im Hörformat. Also die Leute, die zu uns kommen, um eine Vorlesung zu halten oder die den Preis verliehen bekommen oder die Teil dieser Studentengruppen sind oder der Forschungsgruppen, dass die mit euch in Interaktion kommen können und über ihre Forschung sprechen, über ihre Ideen. Es geht eher um die Ideen, also auch zu streiten vielleicht und darüber nachzudenken, was denn Demokratie heute bedeutet. Also wir denken, das ist wichtig, dass man das eben nicht nur im stillen Kämmerchen macht, sondern dass man das zusammentut und dann eben auch der Öffentlichkeit zugänglich macht.
Vielen Dank, Boris. Das unterschreiben wir natürlich. Und das ist auch unser Anspruch, hier dann im Europa-Podcast diese Gedanken, dieses Nachdenken über Europa dann auch zu vertonen. Und an dieser Stelle sei auch gesagt, wer bis jetzt zugehört hat, der weiß auch, dass vieles international stattfinden wird. Das heißt, wir werden auch einige Gäste haben, die auf Englisch sprechen werden. Wir werden die Interviews auf Englisch führen. Also werden wir auch unser Sprachportfolio hier im Europa-Podcast erweitern. Und wundert euch nicht, wenn ihr dann in eurem Podcast-Feed unter dem Label Thinking Europe dann auch öfters mal englische Beiträge hört hier im Europa-Podcast.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr auch zukünftige Weiterinformationen vom Bard College Berlin erhalten wollt, dann seid so nett und abonniert den Europa-Podcast, gebt uns gerne ein Feedback, kommentiert und gebt einen Daumen hoch und empfehlt uns weiter.
Und zum Ende möchten wir natürlich euch beide gerne nochmal fragen, gibt es etwas, was ihr noch unseren Hörerinnen und Hörern heute, Ende Februar, mitgeben möchtet? Wäre das?
The stage is yours, um schon mal ins
Vielen
Englische
Dank.
dann für zukünftige Folgen zu gehen.
Wir wollen natürlich mitgeben, engagiert euch demokratisch, denkt darüber nach und kommt einfach mal bei uns vorbei.
Ist das für jeden zugänglich? Ich kann einfach bei euch vorbeikommen, wenn ich den
Natürlich.
Podcast gehört habe, ja?
Natürlich, also ja, ich hoffe, dass dann ab morgen alle Menschen uns die Türen hier einrennen. Man findet uns in der Platanstraße 24 in Niederschönhausen. Man kann aber auch vorher eine E-Mail schreiben. Und dann können wir darüber nachdenken, wie wir sozusagen gemeinsam weiter Demokratie denken.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gesellschaftlich aus dieser Stimmung der Angst rauskommen. Und die ist so präsent und erwürgt alles, was demokratisches Denken zulässt. Und das passiert auf der extremen Rechten, das passiert auch teilweise auf der Linken, dass man da über die Apokalypse nachdenkt, über den Untergang. Und das hat so eine Sogwirkung, die alles mit sich reißt. Und das fand ich erstaunlich bei dem Fritz-Stern-Preis, den wir da verliehen haben. Da muss ich sagen, war ich richtig enthusiastisch, ein paar Tage lang danach, einfach mal drüber nachzudenken, wie eine offene Zukunft sich gestalten lässt. Also wie können wir das irgendwie besser hinkriegen? Es gibt viel zu verlieren, es steht viel auf dem Spiel, aber es gibt ja auch Vorbilder, wo Demokratie funktioniert hat und vielleicht kann man sich da das ein oder andere abschauen und einfach drüber nachdenken, ja, fänden wir das so toll, in der Autokratie zu leben? Wahrscheinlich nicht. Was wollen wir tun, damit das dazu nicht kommt?
Jetzt fällt mir doch noch was ein.
Bitte, Birgit.
Und mit Blick auf den Podcast und was man hier noch machen könnte. Es gibt so viele positive Beispiele, wie die europäische Demokratie oder auch die Europäische Union funktioniert. Und ich finde, die sieht man gerade bei der jüngeren Generation, die haben eine Menge zu sagen, zeigt das.
Vielen Dank für eure Wünsche und auch für die Motivation, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und das Doomsday-Szenario vorwegnimmt, sondern dass man offen bleibt und darüber nachdenkt, wie unsere Gesellschaft auch aussehen könnte, jenseits von polarisierten Debatten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in diesem Jahr und freuen uns auf die spannenden Gäste und Themen, die jetzt über diese Kooperation mit euch am EDI hier in den Podcast kommen. Und für alle Hörerinnen und Hörer, alle Informationen, die wir jetzt erwähnt haben, findet ihr auch in den Shownotes. Und die Einladung, an den Veranstaltungen vorbeizukommen oder eine E-Mail vorher zu schreiben, die steht, nimmt sie wahr. Und gebt uns gerne auch ein Feedback zu dieser Folge und auch zur Kooperation, gerade auch wenn es ins Englische geht, wie ihr das findet. Und wenn ihr Fragen habt, wir werden das auch nochmal in unseren Redaktionssitzungen, auch auf Patreon, aber auch dann nachher für euch dann hier im Feed dann nochmal publik machen. In Vorbereitung der Gespräche nehmen wir auch gerne eure Fragen mit in die Diskussion, damit wir eben auch die Brücke schlagen von der Hörerschaft zu der Expertise, die wir dann jeweils hier vors Mikrofon ziehen. Vielen Dank von meiner Seite, Christoph. Es ist gute
Ja,
Tradition, dir das Schlusswort zu überlassen.
dann bleibt mir nur noch, dass ich euch beiden danke, liebe Berit und lieber Boris, für eure Zeit, dass wir heute diese Folge übers Internet aufnehmen konnten. Das freut uns wirklich sehr. Wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt zum European Democracy Institute, das findet ihr in den Shownotes und schreibt uns auch gerne mal, wenn ihr über Themen vielleicht sprechen wollt oder hören wollt, was wir mit aufnehmen können. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Habt vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören.
Talking Europe.
Talking Europe.
Talking Europe.
Talking Europe.
Talking Europe.
Talking Europe. A podcast by the European Democracy Institute in collaboration with Europa Podcast.